Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Media and Law, dem Medienrechts-Podcast. Mein Name ist Jennifer Leopold, ich bin Rechtsanwältin aus Düsseldorf und neben mir sitzt bzw. steht mein Kollege Rechtsanwalt Dr. Jasper Prigge.
So ist es.
In den vergangenen Episoden haben wir ja auch schon häufig darüber gesprochen, was man im Internet über Personen sagen darf oder auch eben nicht sagen darf und unter welchen Umständen Bilder von Personen veröffentlicht werden können. In der heutigen Episode wollen wir daher einmal darüber sprechen, worauf man bei der Veröffentlichung von Fotos im Internet achten muss, wenn keine Personen betroffen sind. Und deswegen steigen wir auch mal direkt mit einer Frage ein, die mich auch persönlich sehr beschäftigt. Nämlich, haben auch Hühner Persönlichkeitsrechte?
Ja. Ist das jetzt eine Frage an mich?
Ich führe es dir gerne noch ein bisschen aus. Und zwar gibt es ja gerade eher so im ländlichen Raum, aber auch am Stadtrand, durchaus ja Leute, die gerne Hühner oder anderes Kleintier im Vorgarten halten und das dann gerne zur Verzückung der vorbeilaufenden Menschen beiträgt. Wie ist denn das jetzt, wenn ich denke, oh, das ist aber irgendwie ein besonders schönes Huhn und ich fotografiere das und lade das auf Instagram hoch und dann sieht das derjenige, dem das Huhn gehört und denkt sich, boah, das ist aber auch irgendwie ein richtig unvorteilhaftes Foto von meinem Huhn, will ich eigentlich eher nicht, dass das im Internet ist.
Ja, das ist eine total wichtige Frage, die ich bisher noch nie, mir so jedenfalls noch nicht gestellt habe, wie das eigentlich mit den Persönlichkeitsrechten ist. Nein, Persönlichkeitsrechte von Tieren, das hat in den letzten Jahren ja durchaus mal ein bisschen Auftrieb gefunden. Ich erinnere mich an diesen Affen, der sich selbst fotografiert hatte. Also der hatte von einem, ich glaube, Forscher oder so war das, sein Smartphone gekriegt und er hat dann von sich ein Selfie gemacht und ist unheimlich bekannt geworden. Und dann gab es in den USA PETA, die gesagt hatten, jetzt machen wir mehr Menschenrechte für Menschenaffen und klagen das Persönlichkeitsrecht dieses Affen ein. Ja? Und das, ich weiß gar nicht, wie es in den USA ausgegangen ist, in Deutschland hat das natürlich auch zu einer Diskussion geführt. Und diese Diskussion ist relativ schnell entschieden, weil Tiere per Definition keine Persönlichkeiten sind und dementsprechend auch keine Persönlichkeitsrechte haben können. Immer etwas lustig ist das, wenn man mit Studierenden über Tiere redet und man fragt, sind die denn eigentlich Sachen? Und dann kommen alle möglichen Antworten und das Gesetz des BGB gibt dann auch eine Antwort darauf. Und zwar nach § 90a BGB sind Tiere keine Sachen. Auf sie werden die für Sachen geltenden Vorschriften aber entsprechend angewendet. Also letztlich sind sie irgendwie doch Sachen, aber wir sagen das nicht so. Wobei man natürlich sagen muss, für Tiere gibt es noch besondere Schutzrechte, ne, Tierschutzgesetz oder sowas. Das muss natürlich alles eingehalten werden, das ist klar. Aber jetzt mal so von der zivilrechtlichen Ebene, Tiere werden wie Sachen behandelt, auf sie finden die für Sachen geltenden Vorschriften Anwendung. Und übertragen auf die Hühner, würden wir jetzt dann sagen, Persönlichkeitsrechte haben sie keine. Deswegen können weder die Hühner selber vor Gericht ziehen, noch der Bauer stellvertretend für seine Hühner Persönlichkeitsrechte geltend machen.
Aber wie ist es denn, wenn man jetzt von dem Gesichtspunkt des Eigentums ausgeht? Also wir haben ja gesagt, Tiere sind keine Sachen, aber die Vorschriften finden entsprechend Anwendung. Und man kann ja auch Eigentum an Tieren haben. Und was ist, wenn der Bauer jetzt sagt, diese Hühner sind mein Eigentum und dadurch, dass ich das Recht habe, in meinem Eigentum so zu verfahren, wie ich will, im Rahmen der Gesetze, verbiete ich anderen Leuten hier mein Eigentum zu fotografieren? Das ist ein Eingriff in mein Eigentumsrecht.
Genau, da ist ja die Frage, ist das denn ein Eingriff in das Eigentumsrecht? Also das Eigentum an der Sache, klar, das ermöglicht es mir zu sagen, okay, du darfst meinen Huhn nicht mitnehmen, du darfst meinen Huhn nicht einfach ohne meine Erlaubnis schlachten oder dem Federn ausreißen oder was auch immer damit zu machen. Beim Foto selber hat der Bundesgerichtshof vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht so lange her, mal entschieden, hat er ausdrücklich offen gelassen, ob das Fotografieren tatsächlich eine Eigentumsverletzung sein kann. Und deswegen ist das bisher noch nicht abschließend entschieden. Man wird das wohl aber nicht annehmen müssen. Jedenfalls dann, wenn ich von einem öffentlichen Ort aus fotografiere. Klar, wenn ich das Grundstück des Bauern widerrechtlich betrete, ja, über so einen Zaun drüber springe, in das Hühnerareal und dann die Hühner fotografiere, dann ist das rechtswidrig, dieses Foto zu schießen, aber primär abgeleitet aus dem Hausrecht und eben nicht aus dem Eigentumsrecht an den Hühnern.
Kann man sich da vielleicht Situationen vorstellen, wo man das auch anders sehen könnte? Also es gibt ja zum Beispiel gerade so im Hundebereich diese Hundeshows und preisgekrönte Hunde und alles Mögliche. Und da gibt es ja eine riesen Industrie, die darum quasi so entstanden ist. Und wenn ich jetzt auf einer Hundeshow, wo man grundsätzlich fotografieren darf, jetzt den super preisgekrönten Pudel oder so fotografiere, der natürlich auch eine eigene Linie an Hundekosmetik und Halstücher und was auch immer hat, und dann werbe ich aber für mein Unternehmen mit dem Foto von diesem Hund.
Das ist bei den Persönlichkeitsrechten ist das tatsächlich so, wenn ich einen Menschen fotografiere und ihn dann kommerziell ausbeute, dann ist das ein Eingriff in sein Persönlichkeitsrecht. Das kann ich natürlich machen. Bei Tieren würde ich wohl eher davon ausgehen, Recht am Bild der eigenen Sache ist eben schwierig. Also ob da tatsächlich ein Anspruch besteht, würde ich mal eher tatsächlich auch bezweifeln. Denn ein Punkt ist ja auch relevant. Mein Tier, meine Sache, mein Eigentum kann ich ohne weiteres auch vor den Blicken anderer verbergen. Ich bin ja nicht gezwungen, die irgendwo auszustellen, und insofern stellt sich mir schon die Frage, und vor allen Dingen in Orten auszustellen, wo prinzipiell fotografiert werden darf. Wie das am Ende ausgehen wird, ist, glaube ich, noch nicht entschieden worden. Und insofern würde ich erstmal davon ausgehen, beides gut vertretbar. Die abschließende Entscheidung wird dann wohl den Gerichten obliegen.
Okay,
wenn es denn mal dazu kommt.
Ja.
Bisher scheint das ja noch nicht so ein großes Problem gewesen zu sein.
Ja, vielleicht müsste man das einfach mal durchentscheiden lassen. Denn also zumindest so aus dem, was ich lese, glaube ich, dass es relativ viele Menschen gibt, die da sehr bedacht darauf sind, wo so Fotos ihrer Haustiere erscheinen und wo sie überall geteilt werden. Aber denen müsste man jetzt quasi erstmal sagen, es sieht eher schlecht aus mit den Persönlichkeitsrechten der geliebten Haustiere.
Also die Persönlichkeitsrechte definitiv nein, ne? Genau. Und auch beim Eigentumsrecht, also ist das Fotografieren meines Eigentums eine Eigentumsbeeinträchtigung. Wie gesagt, der Bundesgerichtshof hat es offen gelassen bisher. Also es sprechen auch gute Argumente dafür, dass man das so sehen kann, aber eben auch einige dagegen, weil ich eben keine in irgendeiner Art und Weise Substanzbeeinträchtigung habe. Ich habe keine Besitzbeeinträchtigung, wie das bei einem Grundstück ist. Ja, wenn ich mein Auto sozusagen auf das Grundstück eines anderen setze und da parke, ist das klar, dass der Eigentümer dieses Grundstücks das gar nicht mehr so benutzen kann. Bei einem Foto eher schwierig. Und deswegen ist das sicherlich eine Sache, wo es spannend wäre, mal eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zuzuhören.
Jetzt hast du ja eben auch kurz angesprochen, dass das Fotografieren so weit unproblematisch ist, wie man das Grundstück nicht betritt und von der Straße aus das Foto schießen kann. Und solange man dann nicht im Vorgarten randaliert, ist es dann eher unproblematisch. Ist das grundsätzlich so? Das heißt, alles, was ich sehe, darf ich auch fotografieren? Oder?
Also da wird es natürlich immer eine Abwägung auch zum Persönlichkeitsrecht des Eigentümers oder der Eigentümerin geben. Denn natürlich kann es irgendwie nicht angehen. Das ist schon so ein bisschen so, die Juristen sagen immer Schweinehund-Theorie, wenn irgendwas nicht sein kann. Das ist dann unter anderem der Fall, wenn ich jetzt mit einem Teleobjektiv so richtig schön in das Haus reingucke oder so. Das ist auch von öffentlichem Grund erstmal eine Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts und deswegen auch nicht zulässig. Aber das Haus selber, wenn es an der öffentlichen Straße steht, ich fotografiere es von der öffentlichen Straße aus, da kann erstmal der Eigentümer nicht so viel zu sagen. Was anderes natürlich dann, wenn ich, keine Ahnung, mit einem Kran über seinen Zaun gehe und etwas, was er eigentlich der Öffentlichkeit entzogen hat, dem Blick der Öffentlichkeit entzogen hat, fotografiere oder filme. Da wird natürlich eine andere Nummer raus. Da werde ich sicherlich eine Beeinträchtigung haben, die dann auch durchgesetzt werden kann vor Gericht, ne? Dass ich dann eben Unterlassung verlangen kann als Eigentümer oder sowas.
Das heißt auch, wenn man, was ja momentan groß im Kommen ist, sich so eine wunderbare Drohne zulegt und damit seine Nachbarschaft abscannt, weil man sehr neugierig ist, was so los ist in den Gärten und Häusern der NachbarInnen, dann ist das wohl auch eher problematisch.
Das ist wohl eher schwierig, genau. Also gerade diese Drohnenflüge sind super schwierig. Weil wenn ich in meinem Garten mich nackt sonne oder so, will ich eben nicht, also was ich ja natürlich regelmäßig tue, weiß man ja, nein, Scherz beiseite, mache ich nicht, Ich habe gar keinen Garten. nee, also da ist ja klar, da will ich nicht und darf es, das kann einfach nicht sein, dass so stark in meine Persönlichkeitsrechte eingegriffen wird. Und das Gleiche geht ja, ne? ich könnte mich ja sonst gar nicht mehr unbefangen auf meinem eigenen Grund und Boden bewegen. Und deswegen ist das einfach mit den Drohnen so nicht zulässig. Und selbst wenn ich zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht unbedingt draußen bin, auch ne, da ist einfach eine Privatsphäre, die da tangiert wird, die bei solchen Drohnenaufnahmen dann auch verletzt wird. Abgesehen davon, dass ich natürlich mich dann mir auch prinzipiell das über meinem Grund und Boden auch eben der Luftraum sozusagen nicht, aber zumindest in gewisser Weise ich ja das, was über meinem Grund und Boden ist, auch geschützt ist.
Ja. Wenn wir jetzt so ein bisschen weggehen von den Persönlichkeitsrechten und jetzt mal annehmen, ich habe so ein total kunstvoll gestaltetes Haus, das ist mehr so ein Schloss und ich habe mir da super viel Mühe mitgegeben und habe das bemalt und habe da Deko angebracht und draußen irgendwie Kronleuchter dran gehangen und sagt, das ist hier mein Märchenschloss 5000 und gibt dann auch so Postkarten raus damit und habe dann vielleicht auch noch mein Garagentor, das sieht man ja häufiger, bemalt mit so einem sehr schönen Kunstwerk und dann kommen einfach Leute, fotografieren das, drucken sich das zu Hause aus, vielleicht machen sie auch Postkarten davon. Ist das so in Ordnung?
Ja, das ist halt wie, also kann beispielsweise der Eigentümer eines, hier so eines alten Aristokratenschlosses, ne? Könnte der untersagen, dass jemand das fotografiert? Oder sich ein ganz fancy Haus baut? Muss ja gar nicht so sein, dass man gleich sozusagen eigene kleine Handarbeit noch schon dabei hat, sondern ne, das, klar, jeder hat erstmal ein Interesse, dass sein Eigentum nicht überall kommerzialisiert wird. Aber es gibt nun einmal die Panoramafreiheit. Und die Panoramafreiheit ist geregelt im Urheberrechtsgesetz, sagt, alles, was sich bleibend irgendwie in der Öffentlichkeit befindet, beispielsweise aber auch Kunstwerke, aber auch Bauwerke, ist ein Fotografieren und Filmen prinzipiell zulässig. Und das hat einen ganz einfachen Grund, wenn ich das nicht zulässig machen würde und da sagen würde, der Urheber kann ausschließen, dass andere sich mit Fotos oder Videos da betätigen, dann würde das dazu führen, dass ich keinen einzigen Straßenzug in Deutschland mit meiner Kamera aufnehmen könnte. Ja, also, weil letztlich in Vielzahl von Bauwerken ja auch architektonisch mehr oder weniger wertvoll sind, aber urheberrechtlich geschützt sein können. Und dann würde sozusagen ein Großteil von öffentlicher Kommunikation gar nicht mehr möglich sein.
Gibt es da vielleicht auch Ausnahmen? Also gibt es bestimmte Gebäude, die ich überhaupt nicht fotografieren darf? Oder gilt das grundsätzlich erstmal für alle Gebäude?
Also das ist erstmal der Grundsatz. Ausnahmen, das wissen die Juristinnen und Juristen und alle, die sich sonst so gerne mit Recht beschäftigen, gibt es immer. Eine Ausnahme ist beispielsweise in Bezug auf Gebäude, die eine besondere Sicherheitsempfindlichkeit haben. Ja, also sicherheitsgefährdendes Abbilden, das ist sogar unter Strafe gestellt. Wenn wir mal über Militärkomplexe reden oder ähnliche Geschichten, da braucht man sicherlich in jedem Falle eine Erlaubnis für, wenn ich es denn abbilden will. Aber jetzt mal vom Grundsatz her, wenn wir uns in der Öffentlichkeit, in der Stadt, in der Straße bewegen, da, wo ich auf öffentlichem Grund stehe, fotografiere, da mag das ein Haus sein oder das architektonisch besonders wertvoll ist und künstlerisch ganz, ganz viel mit reingeflossen ist oder nicht, fotografieren darf ich es trotzdem.
Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, das sind ja so die deutschen Regelungen und dann fährt man in den Urlaub und will natürlich von allem, was man dann so sieht und erlebt, natürlich auch Fotos machen, auf Social Media hochladen und sitzt dann nachts irgendwie schön in Paris vor dem hell erleuchteten Eiffelturm und denkt sich, oh, das wäre jetzt ein richtig gutes Motiv, um das mal hochzuladen.
Ja, das ist diese, ich würde es schon fast Eiffelturm-Kontroverse nennen. Also es wird ja immer wieder, ist einem das vielleicht sogar schon mal begegnet, dass der Eiffelturm tatsächlich ein Problem ist, den zu fotografieren, jedenfalls nachts. Tagsüber kein Ding, da gilt erstmal die Panoramafreiheit. Und das Urheberrecht ist in Europa auch weitgehend harmonisiert. Das heißt, im Wesentlichen haben wir die gleichen Regelungen. Problematisch ist es eben nachts, weil der Eiffelturm so wunderschön beleuchtet ist. Und diese Beleuchtung, dieses Beleuchtungskonzept ist urheberrechtlich geschützt. Man kann das vergleichen mit dem, was es hier in Düsseldorf gegeben hat. Es gab ja eine Lichtshow am, Rheinturm
war ja, das, ne?
Da gab es eine große Lichtshow, die wohl auch urheberrechtlich geschützt sein dürfte. Und diese Lichtshow darf ich dann eben nicht ohne weiteres filmen, fotografieren, weil sie aber ein eigenständiges Werk darstellt. Also da ist gar nicht so das Gebäude im Vordergrund, sondern eben die künstlerische Illuminierung dieses des Gebäudes, das dann den Urheberrechtsschutz begründet. Wenn die Beleuchtung jetzt aus ist, kann ich es fotografieren. Wenn sie an ist und dementsprechend das Werk erstmal da wahrnehmbar ist, dann ist es mit den Fotos wieder problematisch.
Ist das vergleichbar mit, das habe ich zumindest so mitbekommen, als Christo den Reichstag verhüllt hat damals.
Oder den Triumphbogen jetzt, das war doch ganz neu in Paris. Genau, also er hat es nicht gemacht, sondern in Paris ist so posthum jetzt nochmal das passiert, was er eigentlich mal vorhatte, den Triumphbogen in Paris einzuhüllen. Ja, ja.
Okay, und weil das, was ich noch so in Erinnerung habe, ist, dass sich dann auch jemand gedacht hat, oh, das ist ein richtig gutes Postkartenmotiv. Ich fotografiere das jetzt mal und vermarkte das als Postkarte. Und hier ist ja dann auch weniger das Gebäude im Vordergrund, sondern das Werk dann.
Ja, da ist so ein bisschen die Frage. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass bei so einer Lichtinstallation wird man das vielleicht noch, die ist ja nicht dauerhaft an, nur zu bestimmten Zeiten wahrnehmbar und so weiter. Bei dem Reichstag oder eben dem Triumphbogen, der jetzt verhüllt ist, hat der Bundesgerichtshof tatsächlich auch entschieden, ob das der Panoramafreiheit unterfällt. Und er hat es verneint. Er hat gesagt, nein, das ist kein bleibendes Werk. Das ist eben nicht dauerhaft erkennbar, sondern eben nur für eine kurze Zeit. Und diese Kurzfristigkeit, in der dieses Werk da besteht und dann ein Bauwerk verhüllt, das rechtfertigt es nicht, in die Urheberrechte einzugreifen, indem man sagt, eben das ist ein Unterfeld der Panoramafreiheit. Man muss das so von der Konzeption verstehen. Alle Ausnahmen vom urheberrechtlichen Schutz, also zu sagen, ein Foto darf nicht veröffentlicht werden, all diese Ausnahmen sind erstmal eher eng zu verstehen und immer nur im Sinne einer, dass die Demokratie weiter oder kommunikativer Austausch oder sowas weiter möglich ist. Also ich brauche gewichtige Interessen der Allgemeinheit, die es rechtfertigen, das Urheberrecht zu beschränken. Und gerade bei diesem verhüllten Reichstag, weil das eben nur kurzfristig war, hat der Bundesgerichtshof das nicht angenommen und gesagt, das unterfällt nicht der Panoramafreiheit. Und damit war natürlich das Verkaufen dieser Postkarten, der Bilder, nicht mehr zulässig.
Ja. Das hat ja teilweise auch ganz praktische Konsequenzen, die man sich so vielleicht nicht gedacht hätte, auch als Urheber dieser Werke. Also es gab da letztens so eine Entscheidung zu Banksy und da ging es darum, dass also Banksy, der Street-Art-Künstler, den, glaube ich, so die Mehrheit schon kennt, da war das Problem, dass, um Urheberrechte geltend zu machen, man ja wissen muss, wer ist denn hier überhaupt der Urheber?
Ja, ja.
Und so das große Mysterium an Banksy ist ja, dass seine tatsächlichen Personalien unbekannt sind.
Ja.
Und das heißt, wenn jetzt jemand vorhat, sich als Straßenkünstler, Straßenkünstlerin zu verewigen und dann gegebenenfalls nachher noch irgendwelche Rechte daraus geltend zu machen, dann geht das wohl eher nicht anonym.
Das ist richtig. Das Urheberrecht folgt ja aus dem persönlichen, geistigen Schaffen. Also das Urheberrechtsgesetz findet ja nur Anwendung auf Werke. Und Werke sind persönliche, geistige Schöpfungen, heißt das im Urheberrechtsgesetz. Und persönliche, geistige Schöpfungen sind eben untrennbar mit der Person des Urhebers verbunden. Deswegen kann ich kann natürlich Nutzungsrechte übertragen an einem urheberrechtlich geschützten Werk, aber mein Urheberrecht in dem Sinne, das behalte ich mein Leben lang. Und das kann ich auch gar nicht abtreten, anderen zur Verfügung stellen oder sowas, sondern eben nur die Nutzungsrechte daran. Und wenn Banksy Oder andere sagen, ich will jetzt nicht, dass meine Personalien bekannt werden, dann ist das eben ein Stück weit deren Problem. Also sie können, sie haben dann natürlich trotzdem weiter das Urheberrecht, aber es wird natürlich schwierig, das dann entsprechend geltend zu machen. Das ist aber im deutschen Prozessrecht auch völlig klar. Also ich muss lückenlos nachweisen, wer war Urheber, Urheberin. Und dieser lückenlose Nachweis muss dann bis zu dem letztlich Berechtigten führen, der dann möglicherweise eine Unterlassung oder sowas geltend macht. Ja, wenn mir das nicht gelingt, und das passiert mitunter auch, dann hat derjenige kein Recht, sich auf dieses Urheberrecht zu berufen. Wir sagen als Juristinnen und Juristen, ihm fehlt die Aktivlegitimation. Das heißt, er kann das Recht nicht aktiv geltend machen. Er ist nicht legitimiert, aktiv dieses Recht bei Gericht einzuklagen. Ne? Und das macht es natürlich besonders schwierig für Künstlerinnen und Künstler, die Sachbeschädigungen begehen. Ja, also so Graffiti. Großartig Banksy ist, was er macht, ist eine Sachbeschädigung. Und jeder Hauseigentümer oder fast jeder wird sich freuen, wenn Banksy ankommt und sagt, jetzt mache ich mal so ein Original Banksy bei ihm oder ihr an die Haustür oder so. Es ist und bleibt ein Substanzeingriff, ein Eingriff in das Eigentumsrecht. Und dementsprechend ist es auch strafrechtlich relevant. Und da ist es natürlich dann, auch wenn das irgendwie künstlerisch wertvoll ist, schwierig. Da darf der Eigentümer das übrigens auch zerstören. Das ist ja auch immer so die spannende Frage. Mhm. Also wenn ich ein urheberrechtliches Werk habe und das verkaufe ich an jemanden und der nimmt das mit nach Hause, stellt das aus und irgendwann sagt er, nee, gefällt mir nicht mehr. Weg damit, ist vielleicht mehr State of the Art, zeitgemäß, wie auch immer, dann kollidiert ja das Urheberrecht auf der einen Seite, der Urheber hat ja auch das Recht, hat ja auch ein Interesse daran, dass sein Werk nicht vernichtet wird, und auf der anderen Seite eben das Recht desjenigen, der das eben käuflich erworben hat. Ne? Gab es auch mal einen interessanten Fall, da ging es um die Berliner Mauer. Und zwar die Frage, darf ich die Berliner Mauer als mehr oder weniger Gesamtkunstwerk in Einzelteile zerlegen und einzelne Teile dann verschachern, verscherbeln, wie auch immer. Ja, war auch klar, ja, das ist zulässig erstmal an der Stelle, weil mit dem Eigentumsrecht, das überwog da an der Stelle. Ja. Ich glaube, aber da ging es auch ein Stück weit in die Richtung, dass, wie das auch bei Banksy war, dass das im ersten Schritt durch den Eigentümer gar nicht gewollt war, dass da Werke aufgebracht werden. Ja, und das vermindert natürlich dann die urheberrechtlich relevante, schutzfähige Position so ein bisschen.
Also im Zweifel lieber vorher fragen und dann künstlerisch tätig werden.
Dem ist nichts hinzuzufügen, ja genau. Ne? Was wir vielleicht noch vergessen hatten gerade, fällt mir gerade ein, natürlich bezieht sich diese Frage Urheberrecht im Wesentlichen auf die Frage der kommerziellen Vermarktung. Privat, wenn ich privat Bilder mache, dann ist das erstmal unproblematisch. Also da geht es eher um die Frage, kann der Urheber verhindern, dass das irgendwie gewerblich genutzt wird, also aus seinem Schaffen ein Profit generiert wird, was er vielleicht gar nicht will.
Das ist ja auch bei Banksy, glaube ich, so der springende Punkt. Genau. Der hat ja auch gesagt, privat können die Leute machen, was sie wollen, aber ich möchte nicht, dass damit Geld verdient wird.
Ja, ich glaube, er wäre wahrscheinlich sogar noch mit einer politischen Ambitionen dabei oder so. Aber das ist natürlich auch Sache des Urhebers oder der Urheberin. Die können selbst entscheiden, wer, ob gefragt oder nicht gefragt, mit ihren Werken hantiert, und können dementsprechend aber auch ausschließen, wenn sie nicht damit einverstanden sind. Ja, und Banksy ist halt so ein doch sehr spannender und interessanter Fall an der Stelle.
Jetzt haben wir ja gerade schon ausführlich darüber geredet, was ich so von der Straße aus fotografieren darf, das, was man so sieht. Wie ist das, wenn ich jetzt Gebäude betrete und die schon auch dazu gedacht sind, dass ich sie betrete? Also Universitäten, Büchereien, Museen, darf ich da auch einfach alles fotografieren, was ich sehe?
Nee, eben da wird es schwierig. Ja. Also wenn ich Zugangsmöglichkeit mir eröffnet ist, dann bedeutet es erstmal nicht die Erlaubnis, alles und jeden vom innen zu fotografieren. In vielen Fällen haben wir ja dann auch Benutzungsordnungen, also beispielsweise wenn ich ins Museum gehe oder bei der Deutschen Bahn oder so, da ist es eben durchaus beschränkt und kommerziell sowieso nicht. Privat ist das immer so ein bisschen von Einzelfall zu Einzelfall abhängig. In einem Privathaus sicherlich schwierig. An einem Bahnhof ist privates Fotografieren erstmal erlaubt, weil das ein öffentliches Forum ist. Da kann ja erstmal jeder hinkommen. So würde ich das charakterisieren.
Das heißt, am besten immer vorher einmal schauen, gibt es eine Nutzungsordnung? Darf ich hier überhaupt fotografieren? Was darf ich hier fotografieren?
Und dann genau, also gab es auch nochmal einen Fall, auch nicht so lange her. Da hat der Bundesgerichtshof sich mit der Frage beschäftigt, ein gemeinfreies Kunstwerk, also da war der Urheber schon etwas länger tot, sagen wir mal, das war aus dem 17. Jahrhundert oder so, 18. Jahrhundert. Und dann eben die Frage, wenn ich in so ein Museum reingehe, darf ich das fotografieren und dann später vielleicht vermarkten? Sagen wir mal, wir vermarkten es dann hinterher. Prinzipiell würde man ja sagen, urheberrechtlich, naja, also ist jetzt erstmal kein Problem, weil ist er tot. Urheberrecht gibt es nicht mehr daran, ist erloschen, gemeinfrei. Auf der anderen Seite, prinzipiell freier Zugang, jeder, der ein Ticket kauft, kann da in das Museum rein. Und jetzt stellte sich die Frage, kann das Museum in seiner Benutzungsordnung sozusagen mit der Benutzungsordnung verhindern, dass Fotos angefertigt und dann eben auch verbreitet werden? Und da hat der BGH gesagt, ja, das geht, das kann das Museum machen und jedes Foto, was ich dann mache, greift nicht ins Urheberrecht ein, gibt es ja nicht mehr, aber es stellt einen Verstoß gegen die Benutzungsordnung dar. Und das ist eben Vertragsverstoß und der löst dann gegebenenfalls Unterlassungspflichten oder auch Beseitigungspflichten aus.
Und wenn ich jetzt in der umgekehrten Position bin, also sagen wir mal, ich bin Museumseigentümerin und
also ganz viele Hörerinnen und Hörer sind wahrscheinlich Museumseigentümer, ja, oder Galeristinnen und Galeristen.
Im übertragenen Sinne. Also ja, ja. Ich habe okay. Bei mir zu Hause ein paar sehr schöne Kunstwerke, die ich über Etsy, eBay, diverse hochpreisige Auktionshäuser erstanden habe. Und dann drehe ich für meinen Vlog eine Roomtour. Also ich filme meine Wohnung und sage, hier Leute, guckt mal, ich habe mir dieses wunderbare Bild gekauft. Ist das irgendwie problematisch? Weil ich meine, das ist doch mein Bild und meine Wohnung.
Ja, das ist jetzt aber, das ist tatsächlich ein Problem, was viele Leute nicht auferfahren haben. Teilweise viele Fotografinnen und Fotografen auch nicht, die dann sozusagen Business-Fotografie, ja, ich bin im Büro, hab Bürokunst und dann ist die irgendwie prominent auf dem Bild zu sehen. Ja, ist ein Problem tatsächlich. Wenn die Kunst nur so Beiwerk im Hintergrund ist und eigentlich könnte sie da sein oder auch nicht, es wird keinem auffallen, dann geht das. Aber wenn die im Vordergrund steht, wenn ich vielleicht sogar voll drauf halte, und da reicht natürlich bei einem Vlog oder bei einem YouTube-Video oder so, reicht ein einziges Standbild, weil jedes Bild ist ja sozusagen Eingriff in das Urheberrecht der beteiligten Person. Da ist den Leuten nicht so ganz klar, dass das so ohne weiteres nicht geht. Ja. Und da gibt es, das ist natürlich eine Kollision zwischen, ich bin Eigentümerin oder Eigentümer und darf damit ja prinzipiell erstmal machen, was ich will. Aber gerade bei Kunstwerken, die zweidimensional sind, aber auch bei anderen Sachen, kann das durchaus problematisch sein. Und das geht ja noch ein Stück weit weiter, wenn wir wenn wir vielleicht sogar Produkte haben, die designtechnisch, also urheberrechtlich geschützt sind, als Werke der angewandten Kunst. Auch da kann dasselbe Problem auftreten. Ne?
Ja, wir haben ja jetzt schon sehr ausführlich darüber geredet, was ich darf und was ich nicht darf. Aber die praktische Frage ist ja, was hat denn das überhaupt für Konsequenzen? Also wenn ich jetzt sage, ja, mir ist das herzlich egal, dass ich das gesetzlich eigentlich nicht darf. Ich finde das schön, ich möchte das auf Instagram, meinem Blog oder wo auch immer veröffentlichen. Was kann mir da passieren?
Also wenn die Urheberin oder der Urheber davon Wind bekommt, das wäre natürlich die Voraussetzung, aber wenn sie Wind bekommen, dann würden die einfach sagen, ja gut, dann gehe ich jetzt mal zur Anwältin oder zum Anwalt und dann lasse ich das mal prüfen und wenn das eine Urheberrechtsverletzung ist, dann mahne ich das ab. Die Abmahnung würde zunächst erstmal auf die Unterlassung gerichtet sein, sprich in der Zukunft soll das rechtswidrige Verhalten nicht weiter fortgeführt werden. Das heißt, ich muss gegebenenfalls runternehmen von der Website oder aus dem Channel löschen. Oder wenn ich Postkarten angefertigt habe, dann muss ich die vernichten, vielleicht sogar zurückrufen von den Personen, die ich beliefert habe. Und gegebenenfalls muss ich sogar einen Schadensersatz leisten für das, was da an Nutzungen durch mich gezogen wurde. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, den zu berechnen. Üblicherweise würde man das an Schaden annehmen, worauf hätte man sich geeinigt, wenn man denn sich vorher mal darüber unterhalten hätte, plus dann nochmal einen gewissen Aufschlag, der dann von dem Verletzer zu zahlen ist. Das heißt, das sind schon recht schwerwiegende Sachen. Bei Privatpersonen ist das nicht so ganz dramatisch, weil vor allen Dingen das Thema Anwaltskosten da gedeckelt ist, aber auch nicht immer. Also eine Deckelung der Anwaltskosten findet nur dann statt, wenn das ein mehr oder weniger einfach gelagerter Fall ist. Aber wenn das um durchaus hochpreisiges Werk ist, das vielleicht sehr bekannt ist, dann kann das durchaus echt teuer werden. Vor allen Dingen dann, wenn die Person dann sich verklagen lässt oder so. Also wenn er Abmahnung kriegt, sollte schon das im Auge behalten, frühzeitig sich beraten lassen. Und am besten ist es natürlich, es gar nicht erst dazu kommen zu lassen und solche Situationen zu vermeiden. Sprich, mit den Urheberinnen und Urhebern vorher einmal zu sprechen, wenn es denn was Problematisches ist. Und man muss natürlich auch mal eine Sache, glaube ich, auch ganz deutlich sagen. Urheberinnen und Urheber leben in vielen Fällen von dem, was sie machen. Das ist ja jetzt nicht die schon etwas ominöse Geschichte, die bieten kostenlos Bilder an und kommen dann an, weil man nicht den Namen richtig dran geschrieben hat und wollen dann ganz, ganz viel Geld haben. Gibt's ja auch. Aber in vielen Fällen sind Urheberinnen und Urheber wirklich darauf angewiesen, dass sie auch eine angemessene Vergütung für das kriegen, was sie leisten. Und wenn die dann eben einen angemessenen Preis dafür verlangen, ist das erstmal auch aus meiner Warte durchaus in Ordnung. Das ist genauso wie bei Journalistinnen und Journalisten, wo alle sagen, ja, aber hinter Paywall ein Artikel, das geht ja gar nicht. Nee, da sage ich, also prinzipiell müssen die Leute auch eben von was leben. Und da eine faire Vergütung für Urheberinnen und Urheber hinzukriegen, das ist schon wichtig. Und wenn man dann weiß, okay, ich habe hier ein urheberrechtlich geschütztes Werk, dann sollte ich nicht sehenden Auges in eine Urheberrechtsverletzung laufen, schon aus Respekt vor der Leistung, die Urheberinnen und Urheber da gebracht haben. Nicht alles mag immer urheberrechtlich so genial sein, dass man sagt, das alles ist ein Banksy. Nein, ist es nicht. Aber trotzdem zumindest ein bisschen Respekt vor kreativen Arbeiten, das würde uns allen schon gut stehen, weil für die meisten ist es völlig klar, wenn ich mir ein Zimmer streichen lasse oder, keine Ahnung, mein Auto reparieren lasse, dann kostet das eben Geld. Warum soll der Fotograf oder die Fotografin, die eine teure Ausrüstung haben, viel Erfahrung vielleicht haben und so weiter, warum soll das bei denen anders sein? Ja, häufig ist es eben so, weil heute kann jeder Fotos mit dem Handy machen. Ne? Gut, also das sind also so Fragen, die muss man sich dann schon auch stellen, bevor man eben Werke verwendet. Wenn man es eben nicht besser wusste, okay, dann kann man auch mal auf die Nase fallen, das kann passieren. Aber gerade wer im gewerblichen Bereich unterwegs ist, der oder die sollte schon da einfach einen Blick drauf haben.
Ja, ich finde, das war doch ein sehr schönes und eindringliches Schlusswort, mit dem wir dann auch zum Ende unserer heutigen Episode kommen. Und
ja, hat es dir Spaß gemacht, Jennifer?
Ja, klar.
Mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Und ich finde, was man hier nochmal gut dran sieht, ist, wie vielschichtig das Thema Urheberrecht eigentlich ist und wie viel Mythen da auch unterwegs sind. Ich hoffe, wir konnten das die eine oder anderen Mythos heute auch begraben, zu Grabe tragen.
Ja, ansonsten, wenn irgendetwas unklar geblieben ist, dann freuen wir uns auch gerne über HörerInnenpost.
Genau, oder in den Shownotes mal gucken. Das ein oder andere haben wir auch noch verlinkt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, oder?
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.